Willkommen beim Königskinder-Podcast, dem Audioableger der gleichnamigen Porträtserie auf YouTube. Die Serie mit dem Motto »Eine Person, ein Sessel, eine Geschichte« wird präsentiert von der evangelischen Nachrichtenagentur IDEA. In der heutigen Folge spricht Arne Kopfermann über die Schönheit der Zerbrechlichkeit.
Ich habe mit 47 meine Unschuld verloren, als meine Tochter gestorben ist. Und ich habe gemerkt, dass ich nicht nur dieser Kämpfer bin, der mit 110% durchs Leben geht, sondern dass ich auch zerbrechlich bin. Tief innen. Schon immer war wahrscheinlich. Ich habe 2014 meine Tochter Sarah bei einem Autounfall verloren. Man sagt, dass es nichts Schlimmeres gibt für Eltern, als das eigene Kind zu verlieren. Dafür gibt es im Deutschen nicht mal ein Wort. Während wenn man seinen Elternteil verliert, dann wird man weise. Und wenn man seinen Partner verliert, wird man Witwer oder Witwe. Aber für das Verlieren eines Kindes gibt es kein Wort. Das ist ein Einschnitt, so stark wie wahrscheinlich kein Einschnitt sonst in meinem Leben jemals gewesen ist oder jemals sein könnte. Und es macht was mit dem Leben. Es stellt alles auf den Prüfstand. Alle Dinge, die ich geglaubt habe, alle Dinge, die ich vom Leben erwartet habe, meine Beziehungen, alles wird auf den Prüfstand gestellt, von einem Moment auf den anderen. Und die große Frage ist, was hat dann Bestand? Was trägt mich durch die nächste Zeit? Was trägt mich durch den Verlust? Was trägt mich durch meine Zukunft? Und habe ich überhaupt noch eine Zukunft? Fühlt sich das überhaupt noch so an? Damit habe ich gekämpft, meine Familie natürlich auch. Und irgendwann habe ich das zu Papier gebracht, habe meine Geschichte erzählt, habe sie mit vielen Menschen geteilt und entsprechend viele Geschichten zurückgehört. Wir leben in einer merkwürdigen Zeit. Authentizität und Leidenschaft sind riesige Werte, aber die wenigsten trauen sich, ihre Geschichte zu erzählen. Unverblümt, ungeschönt, einfach so, wie Realität ist. Wenn man das aber tut, dann gehen die Herzen auf und Leute reagieren und erzählen ihre Geschichte. Und das ist sehr, sehr berührend. Und bringt einen wieder dazu, Sätze, die man schon lange in sich getragen hat, wieder auf den Prüfstand zu stellen. Ist das wirklich so? Ist Gott so, wie ich ihn mir vorgestellt habe? Ist Glaube das, was ich bis dahin für die Essenz des Glaubens gehalten habe? Und man beschäftigt sich mit sich selbst. Ich habe gemerkt, dass ich ein Kämpfer bin. Mein ganzes Leben schon. Das fing an in der Schule, im Gymnasium, wo ich in vielerlei Hinsicht nicht zu dem gepasst habe, was die Elite-Schule so an Verhaltenskodex vorgegeben hat. Man hatte Statussymbole, die hatte ich nicht. Man hatte bestimmte Einstellungen zum Leben, die hatte ich so auch nicht. Einen Sexualkodex, den ich nicht geteilt habe. Einen Glauben, den die Leute nicht zwingend cool fanden. Und das macht was, wenn man zum ersten Mal so diese harte Brise spürt, die dir entgegenbläst und du merkst, das ist nicht gerecht, wie du behandelt wirst. Das ist nicht gerecht, wie sie dich sehen. Sie sehen immer nur einen Ausschnitt und das auch nicht fair. Es hat mich sehr lange geprägt, es hat mich zum Kämpfer gemacht. In den Dingen, die ich tue, ich bin Musiker, ich bin Musikproduzent. Ich habe Verschiedenstes studiert, was mich interessiert hat. Mich interessiert es, aus unterschiedlichen Perspektiven auf das Leben zu gucken, wie die Gesellschaft tickt, wie Menschen ticken und was das mit meinem Glauben zu tun hat. Das habe ich versucht auszudrücken und habe eine ganze Weile in meinem Leben auf der Überholspur gelebt. Ich habe versucht, alles mitzunehmen, was da so an Gabenspektrum in mir drin ist, als Musiker, als jemand, der schlaue Dinge sagt, und bin irgendwann gegen diese Wand gelaufen. Die erste Wand, gegen die ich gelaufen bin, war dieses Erkennen, du kannst 1000 Dinge tun und dabei aber gleichzeitig Leuten im Weg stehen, die dir besonders wichtig sind, die du lieb hast. Manchmal ist Liebe, die eine Sache nicht zu tun. Und dann kam diese nächste riesige Wand und das war die Wand des Verlustes. Wenn ich zurückschaue, dann denke ich, dass ich 47 Jahre lang meines Lebens relativ unschuldig war. Ich bin in einer heilen Familie groß geworden. Das kann heute weislich nicht jeder von sich sagen. Und ich habe mit 47 meine Unschuld verloren, als meine Tochter gestorben ist. Die Wand hat Fragen aufgeworfen. Und ich habe gemerkt, dass ich nicht nur dieser Kämpfer bin, der irgendwie mit 110% durchs Leben geht, perfektionistisch wie er ist, sondern dass ich auch zerbrechlich bin. tief innen. Schon immer war wahrscheinlich. Und dass diese Zerbrechlichkeit jetzt eine ganz andere Note angenommen hat. Dass ich zum Beispiel über diesen Gott, dem ich 40 Jahre lang nachgefolgt bin, in einem Sinne von, dass ich ihn in mein Leben eingelassen habe, dass ich diesen Gott nur bedingt kenne und nur bedingt verstehen kann. Dass es sich zerbrechlich anfühlt, jemand zu begegnen, von dem ich gedacht habe, dass er für mich Schutz ist, und auf einmal feststelle, ich weiß gar nicht, was sein Schutzverständnis ist. Vielleicht war Schutz in unserem Fall, dass Sarah sofort tot war. Dass sie nicht leiden musste. Wir haben in den 10 Tagen auf der Intensivstation nach ihrem Tod nicht ein Vitalzeichen mehr von ihr gesehen. Das ist keine Vorstellung, die ein Vater von Schutz hat. Und auf einmal zerbricht so ein Klischee von Gott, wenn man ihm nur vertraut, dann ist alles sicher, dann ist alles gewiss. Es ist nicht alles gewiss, weil wir irgendwo dazwischen leben. Zwischen dem, was Gott vielleicht für unser Leben bereit hat, und dem, was wir jetzt schon davon sehen können. Zwischen dem, was wir hier erleben und was wir später mal erleben können. Ich bin zerbrechlich. Ich bin zerbrechlich in meinen Beziehungen. Ich habe das nicht in der Hand. Ich kann das nicht steuern, wie Leben zu leben ist, wenn man einen solchen Verlust erlebt. Ich bin zerbrechlich in meinen Träumen. Das merkt man jetzt wieder extrem stark, wenn auf einmal so ein Virus kommt und die ganze Welt erschüttert. Ich bin zerbrechlich, weil ich die Zukunft nicht vorhersehen kann und vorwegnehmen kann, weil ich nicht mal einen Einblick habe, wie sie funktioniert. Ich habe vor langem mal ein Lied geschrieben, das heißt Über dem Meer. Und darin zitiere ich das Alte Testament und sage, 1000 Jahre sind für Gott wie ein Tag. Das Dumme ist nur, dass wir auf dieser Seite der Zeitrechnung leben, wo ein Tag ist. Und wo Sorgen manchmal ganz schön drücken können. Für mich bedeutet Vertrauen, beides zu tun. Die Zerbrechlichkeit zuzulassen und zu umarmen. Aber auf der anderen Seite auch zu kämpfen. Das kann ich besonders gut, das habe ich mein ganzes Leben eingeübt. Manchmal falsch, manchmal deutlich über den Punkt hinaus, der gesund ist, einfach aus dem Reflex, auch aus dem, was da verletzt gewesen ist. Wir nehmen unsere Geschichte immer mit. Wir nehmen unsere Prägung immer mit. Es gibt auch keine Vorstellung von Gott ohne unsere Biografie. Das beides muss miteinander im Einklang sein. Und wo es das nicht ist, werden wir irgendwann an diese Grenzen unseres Glaubens stoßen und dann nicht genau wissen, wie wir uns einen Reim machen sollen. Das Gute ist, wer einerseits kämpft und auf der anderen Seite zerbrechlich ist, der macht sich verfügbar für Gott und lässt ihn Gott sein. Er versucht, ihn nicht so klein zu machen. Evelyn Underhill hat mal den wunderschönen Satz gesagt, dass wenn Gott so klein wäre, dass wir ihn verstehen könnten, dass er dann nicht groß genug wäre, um ihn anzubeten. Und darin liegt ein großer Trost. Es liegt ein großer Trost darin, dass ich nicht alles wissen muss. Dass ich nicht wissen muss, wie das funktioniert, wie Gott sich das genau vorgestellt hat mit meinem Leben. Aber dass ich irgendwo zwischen Zerbrechlichkeit und Kämpferherz existieren kann und dann doch spüre, dass Gott mich durch mein Leben trägt. Es gibt ein Bild, was ich sehr mag. Das ist entstanden, als, ich denke, im 15. Jahrhundert ein chinesischer Monarch ein kostbares Keramikgefäß zerbrochen hat. Und er hat seine Kunsthandwerker am Hofe gebeten, dieses Keramikgefäß zu restaurieren, heil zu machen. Aber nicht auf die Art und Weise, wie man es vielleicht erwarten würde. Wenn wir heute etwas heil machen wollen, dann legen wir großen Wert darauf, dass wir es so machen, dass am Ende nichts mehr zu sehen ist von dem, was kaputt war, was gebrochen ist, was zerbrochen ist. Dieselbe Logik trifft auch für das Leben zu. Wir versuchen das zu schönen, was an uns nicht makellos ist, zumindest wenn es geht, nach außen, indem wir es photoshoppen, indem wir einen Filter über das legen, was schwierig ist, was zerbrechlich ist. Nun, dieser Monarch damals wollte das Gegenteil tun. Er wollte gerne, dass die Rissstellen in dem Gefäß sichtbar sind. Er wollte gerne, dass diese Stellen ausgefüllt werden mit einem kostbaren Lack aus Gold und Silber. Solchen Sachen, die in sich Wert haben, aber die Rissstellen beibehalten, nach außen sichtbar machen. Und was entstanden ist, ist Kintsugi, eine wunderschöne Kunstform, die gerade daran gefallen finde, dass ein Gefäß nicht heil ist, in einem Sinne von, dass man da nichts sieht, was irgendwie zerbrechlich ist. Und ich liebe dieses Bild, weil es ausdrückt, dass wir, obwohl wir zerbrechlich sind, unsere Narben nicht verstecken müssen, unsere Verletzungen nicht verstecken müssen, das, was uns im Leben Wunden geschlagen hat, nicht verstecken müssen, sondern dass wir als Christen erwarten können, dass Gott diese Stellen ausfüllt mit dem Gold- und Silberlack seiner Liebe und seines Zuspruchs für uns. Es kam anders als erwartet und es ließ dir keine Wahl. Was du lebens vorgestartet, gehst jetzt durch ein tiefes Tal. Etwas in dir ist zerbrochen, das so schnell nicht heilen kann. Es bleibt meist unausgesprochen, doch das ändert nichts daran. Ich seh dich, ich hör dich, Kintsugi Herz. Ich füll die Risse aus mit Gold, Kintsugi Herz. Du bist geliebt, du bist gewollt, Kintsugi Herz. Ich hüte dich wie ein Juwel, denn du bedeutest mir so viel, Kintsugi Herz. Da ist Winter in der Seele, eine Eisschicht um dein Herz und ein Kloß in deiner Kehle, von Oktober bis zum März. Dieses Leben schlägt dir Narben, manche hast du gut verhört, haben sich tief eingegraben und dein Inneres aufgewühlt. Ich seh dich, ich hör dich, Kintsugi Herz. Ich füll die Risse aus mit Gold, Kintsugi Herz. Du bist geliebt, du bist gewollt, Kintsugi Herz. Ich hüte dich wie ein Juwel, denn du bedeutest mir so viel, Kintsugi Herz. Ich sehe dich vor Liebe an, ein naher Gott, der deine Schmerzen spüren kann, der mit dir weint und mit dir lacht. Und ich verspreche dir, ich geb gut auf dich acht, Kintsugi Herz. Ich füll die Risse aus mit Gold, Kintsugi Herz. Du bist geliebt, du bist gewollt, Kintsugi Herz. Ich hüte dich wie ein Juwel, denn du bedeutest mir so viel, Kintsugi Herz.